Hallo, hier ist Michael Chatupan, beziehungsweise meine Mailbox. Ich bin leider in diesem Augenblick nicht erreichbar, aber wenn du mir eine Nachricht hinterlässt, dann rufe ich so schnell wie möglich zurück. Bis dann, tschüss.
Hallo Micha, deine Mailbox ist inzwischen, glaube ich, fast öfter im Podcast als du selber. Es ist 10.06 Uhr, wir fangen jetzt mal gemütlich an mit Beyond Podcast mit Uke und komm noch einfach dazu, wenn du deinen dritten oder vierten Kaffee-Intus hast. Bis gleich, tschüss. Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Manu, bei mir der Daniel.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Und als Gast haben wir heute mal wieder dabei, selbst eingeladen. Guten Morgen, Uke.
Morgen.
Boah, Schepper.
Echt, ist das so schlimm?
Ja, du darfst nur nicht übersteuern, dann geht's.
Ich bin wie Micha.
Guten Morgen, Uke.
Wunderschönen guten Morgen, Manu.
Mich hat sehr gefreut, dass du mich angeschrieben hast. Du hast gesagt, Alter, ich bin mit Beyond durch, wir müssen dringend podcasten, weil dir 8 Minuten nicht lang, was auch immer das heißen mag.
Genau, also ich habe Dienstag, dieser Podcast kommt jetzt ja, glaube ich, Montag raus, Dienstag bei uns in der Sendung um 21:15 bei Reload, ist mein Beyond Review. Ich weiß nicht, ob es ein Review ist, aber da rede ich über Beyond. Und ich hatte... Während ich es spielte, habe ich mir natürlich Notizen gemacht und das waren nachher 7 Seiten, wo ich mir meine Wut von der Seele schreiben musste. Und ich dachte, das kriege ich niemals da rein. Und dann dachte ich, ist doch schön, wenn ich das vielleicht bei dir tun kann.
Da bist du genau richtig.
Super. Ja.
Du bist jetzt natürlich
schreien, weil es ja scheppert.
Du bist natürlich Uke von Reload, hast du ja gerade schon gesagt. Und der Micha, der kommt jetzt irgendwann noch dazu, wenn er mal wach geworden ist. Da schauen wir mal. Wir wollen über Beyond reden und kleine Einordnung vorneweg. Wir reden jetzt erstmal die ersten paar Minütchen über Beyond allgemein. Also wer es noch nicht gespielt hat, kann gerne weiterhin zuhören. Und wenn wir dann ans Eingemachte gehen, was Story-Sequenzen angeht, da gibt's dann nochmal eine kleine Spoilerwarnung. Aber das ist bei dem Spiel, glaube ich, relativ klar, dass wir auch über Story, über dieses Ende, wir haben es alle 4 durchgespielt. Wir werden also auch über das Ende reden, über die verschiedenen Enden und wie sich das Spiel aufzweigt, je nachdem, wie man sich entscheidet. Gut, wo fangen wir an? Daniel, du hast natürlich wahrscheinlich auch Heavy Rain und die anderen Cage-Produkte gespielt. Fass doch vielleicht mal so kurz zusammen, wie man sich Beyond vorzustellen hat.
Kurz zusammengefasst, ich finde... Die Aussage, es ist ein interaktiver Film, trifft es eigentlich schon ganz gut, weil man wirklich tatsächlich nicht viel macht, außer X drücken oder ab und zu mal einen anderen Knopf. Und dann geht die Story weiter. Und das war ja schon bei Heavy Rain so, dem wurde ja auch immer vorgeworfen, es wäre im Prinzip ja nur ein Film und der Cage soll doch lieber Filme machen, aber nicht Spiele. Und ich finde das aber immer ein bisschen eine blöde Diskussion, weil für mich ist das halt ein Unterhaltungsprodukt und er will damit unterhalten. Und ob das jetzt ein Spiel ist oder ein Not-Game oder was weiß ich was, finde ich, da muss man nicht drüber diskutieren, sondern man muss es halt für das nehmen, aber dann muss sich halt Cage auch die Kritik anhören lassen oder gefallen lassen, dass da nicht viel drin ist, außer Knöpfchen drücken. Und ich finde, dann muss halt die Story... Wie bitte?
Morgen. Guten Morgen. Du bist schon auf Sendung, Micha, nicht erschrecken. Oh. Guten Morgen.
Genau, und dann muss halt, finde ich, der Rest so gut passen, dass das schlechte Gameplay oder dass das eher mäßige Gameplay ja ausgleichen kann.
Micha, wir haben gerade angefangen, wir sind gerade dabei, mal so kurz zu definieren, was Beyond überhaupt ist. Du hast noch nicht viel verpasst. Daniel hat gerade gesagt, es ist schon klar ein interaktiver Film und man muss natürlich sich auch den Vorwurf gefallen lassen, dass man da nicht viel Gameplay drin hat. Mhm. So, nur für dich als Einordnung.
Danke.
Wie ging's dir denn? Wir sind jetzt gerade noch im spoilerfreien Bereich. Ich habe so in letzter, wenn man sich so die Twitter-Timeline anschaut und Facebook und Reviews, die Leute tun sich ja wahnsinnig schwer damit, das so zu akzeptieren, dass man bei diesem interaktiven Film nicht selber viel machen kann. Wie ging's dir denn dabei? Also warum ist es so kontrovers diskutiert, dass man da nur Press X for Blockbuster quasi drücken kann?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, denn dasselbe Argument kannst du da ja auch bei Text Adventures oder bei Visual Novels irgendwie bringen. Ich finde, damit ist es eigentlich ganz gut vergleichbar, weil da liest du ja auch nur und hast irgendwie 2 Optionen, wie der Text weitergeht. Und ehrlich gesagt hat mich das so nicht gestört. Also ich hatte zwar schon Probleme mit so ein paar Aspekten von Beyond. Also ich habe, als ich dann irgendwann festgestellt habe, dass dieses Knöpfchen drücken in den Action-Sequenzen zu weiten Teilen ein wenig konsequenzenlos ist, habe ich gedacht, okay, das nimmt mir dann schon irgendwie so ein bisschen den Stachel. Da habe ich gedacht, da hat mir die Lösung bei Heavy Rain noch ein bisschen besser gefallen, dass die Figuren noch abnippeln können. Aber davon abgesehen stört mich das ehrlich gesagt nicht. Also natürlich muss man wissen, worauf man sich da einlässt. Das ist völlig klar. Aber wenn ich eine Visual Novel zum Beispiel aufmache, ich finde das, der Vergleich ist eigentlich ganz gut, dann sage ich ja nicht, okay, ich habe jetzt eigentlich irgendwie gedacht, ich könnte jetzt hier kombinieren, puzzeln und rätseln und lese eigentlich nur Text. Darüber kann man sich dann, also ne, das Spiel hat sich halt dieses Genre nochmal ausgesucht. Mhm. Und die Frage ist, wie gut gelingt es innerhalb dieses Genres? Also ich würde ihm jetzt nicht den Vorwurf machen, nur weil es irgendwie jetzt kein Action-Adventure geworden ist oder kein Spiel wie Remember Me oder so zum Beispiel, würde ich ihm diesen Vorwurf nicht machen.
Ja.
Ich glaube, das Problem ist, das ist so ein bisschen so eine David Cage-Sache. Wenn du vorher so die ganze Zeit ankündigst, dass du jetzt Storytelling revolutionieren willst und Spiele müssen ja eigentlich viel mehr dieses und jenes tun und es muss eigentlich viel mehr so, und du erzählst deine 10 Punkte über gutes Spiele machen. Und dann kommt das Spiel und das Einzige, was ich machen kann, ist, wenn Jody durch einen Zaun geht, einmal linke Taste und rechte Taste drücken, dann fühlt man sich schon so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, verarscht will ich es jetzt nicht nennen, aber so ein bisschen underwhelmed. Und letztendlich war es für mich so, ich fand es komischerweise auch okay. Ich fand es bei Heavy Rain noch ein bisschen schlimmer. Weil bei Heavy Rain musste man, glaube ich, noch viel mehr so komische Bewegungen machen. Das hat er so ein bisschen entschlagt. Du hast jetzt ja einfach nur noch diesen weißen Punkt und musst nur noch nach links oder nach rechts drücken. Fand ich ein bisschen angenehmer, weil mich dann nicht das rausgerissen hat, dass ich jetzt diese komische Bewegung auch noch mit irgendwelchen seltsamen Fingerbewegungen hinkriegen musste, wo ich dann teilweise nicht mal mehr die Türen aufgekriegt habe, weil ich irgendwie hier links und rechts machen musste, sondern das geht jetzt schneller.
Das fand ich aber absurderweise besser bei Heavy Rain, weil da war das Spielen stellenweise eine Qual. Also, wenn du irgendwas Unangenehmes im Spiel machen musstest, war es auch für dich als Spieler unangenehm, weil du deine Hände verkrampfen musstest oder um irgendwie diese Knöpfchen zu drücken. Und ich finde, so hat sich dieses, ich weiß nicht, so im Sinne von, oh, ich muss jetzt hier irgendwas, eine schwere Tür aufkriegen und das ist total anstrengend, hat sich für mich auf den Spieler übertragen. Nämlich, es war für mich auch anstrengend, diese Tasten jetzt zu halten.
Das stimmt. Mhm. Für mich war es da sehr auch anstrengend, ganz normale Sachen zu machen.
Aber es gab 2, 3 Stellen bei Heavy Rain, die richtig geil waren. Also das, was Daniel da jetzt auch anspricht, es gibt auch diese Situation.
Dieser Elektrozaun.
Dieser Elektrozaun fiel mir da ein, der war krass. Und dann aber auch am Anfang mit diesen FBI-Agenten, der muss ja irgendwie so einen glitschigen Hügel hochklettern, weil es die ganze Zeit regnet und da so viel Matsch ist. Und dann musst du, damit er das Gleichgewicht hält, irgendwie 4, 5 Tasten gedrückt halten, so als würde er das Gleichgewicht halten. Und wenn dir das nicht gelingt, dann rutscht er einfach runter. Und das waren schon ziemlich coole Sachen. Aber ich gebe Uke auch recht. Also wenn du das jetzt so in Action-Sequenzen machen müsstest, also drücke XYZ, um auszuweichen, das wäre irgendwie viel zu anstrengend gewesen. Also ich habe mir das jetzt bei Beyond eigentlich auch ganz gut gefallen, dass sie diese Lösung mit dieser Slow-Mo genommen haben. Was ja auch so nicht so sehr dieses Cineastische auch kompromittiert, so ein bisschen, ne? Weil es war ja bei Heavy Rain immer so, dass es alles total gut aussah, aber du hast irgendwie so einen fetten Pfeil über den Gesichtern gehabt oder so. Und das sah schon ein bisschen merkwürdig aus. Hier ist es halt wirklich Zeitlupe und du weißt, ich muss der Bewegung folgen und es hatte irgendwie einen viel besseren Flow.
Ja, also dass die Onscreen-Elemente weniger geworden sind, tut dem Spiel echt gut. Und entscheidend finde ich auch die richtige Entscheidung, den Flow nicht mehr zu unterbrechen. Also das Spiel hat ja kein Game Over mehr im Sinne von Heavy Rain, dass du irgendwie sterben kannst mit Jody. Da können wir ja gleich darüber diskutieren, was das für einen spielerischen Auswirkungen hat oder für die Motivation. Aber für das Geschichtenerzählen, für den Flow, tut dem Spiel total gut, dass du nie in eine Sackgasse kommen kannst. Weil du Quicktime-Sequenzen, die nervig sind, sind schon schlimm genug, aber das Allerschlimmste finde ich, wenn du so eine Quicktime-Sequenz verboxt und dann nochmal und nochmal und nochmal machen musst, da verliere ich dann komplett den Spielspaß. Also von daher, aus der Entscheidung her fand ich es gut, dass es immer weitergeht.
Das hast du aber immer noch. Also, Entschuldigung, ich grätsche einmal ganz
fies. Ja, gerne.
Also das hast du ja immer noch. Es gibt ja, so rein spielerisch gibt es ja verschiedene Situationen. Manchmal sind es so Mini-Puzzle, die du auch, wenn du sie nicht bestehst, einfach immer wieder und wieder wiederholen musst, bevor das Spiel weitergeht. Ohne zu spoilen, relativ nah am Anfang in der David Cage'schen dieser Montage, in der Trainingsmontage.
Die ist so fake.
Ja, genau, wo du da bist und du musst da durchkommen, du musst es ja schaffen. Du musst es ja schaffen, deine Trainingsgegner zu erlegen. Ansonsten geht es nicht weiter.
Hm. Also. Aber das kann man insofern noch akzeptieren, weil das ein Tutorial ist.
Ich bin jetzt am Überlegen, ob das später nicht auch nochmal passiert. Also es gibt immer mal wieder Sachen, wenn du sie nicht tust, geht es nicht weiter. Aber das ist jetzt aber auch, glaube ich, eher, das stört mich jetzt gar nicht so doll. Ich finde es einfach nur interessant wegen der Spielmechanik. Was ist denn jetzt eigentlich die Spielmechanik? Beim Spiel hast du normalerweise sowas wie eine Challenge oder eine Herausforderung oder so. Ne? Oder eben wie in Heavy Rain noch, ja, wenn ich es nicht richtig mache, dann stirbt eben der Charakter. Und vielleicht will ich das nicht. Also muss ich mich irgendwie bemühen. Das ist jetzt hier komplett weg. Also ich habe das auch mal getestet. Ich habe diese Action-Sequenz, ich habe meinen Controller hochgehalten und die Action-Sequenz hat sich von selber gespielt. Mhm. So, dann ist irgendwann auch, ist dann für mich die Motivation vielleicht ein bisschen weg, dass ich jetzt irgendwie drücke.
Weißt es du? Entsteht keine Spannung. Also genau. Es gibt ganz oft Sequenzen, wo man denkt, oh, wenn Jody, jetzt höre ich mich selber übrigens wieder, okay. Wenn Jody den Kampf jetzt verliert, dann... Ist sie weg oder so, ja? Und, aber meistens kommt dann so eine Deus Ex Machina.
Laptop eine Rückkopplung gerade.
Ja.
Eine fiese.
So, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich mache den Ton mal, ich hole mir mal Kopfhörer.
Ah.
Mach den mal kurz weiter, aber sagt nichts irgendwie.
Gut.
Ja. Ja, ich finde auch tatsächlich, man hört ja schon raus, dass ich Heavy Rain auch deutlich besser fand und das, was jetzt sowohl Uke als auch Micha angesprochen haben, dieses mit. Weil man eben ständig Angst hat bei Heavy Rain, dass jemand stirbt. Weil man eben vier Charaktere hat. Und ich glaube, der Cage hat sich keinen Gefallen damit getan, dass er jetzt bei Beyond auf einen Charakter nur gesetzt hat. Weil da hat man wirklich, man weiß, es geht immer irgendwie weiter, weil die kann ja jetzt nicht sterben. Gut, vielleicht am Ende dann, aber zumindest während über den Lauf der Spielzeit kann die nicht sterben. Nö, ich sag ja nur, sie kann. Dass am Ende von einem Spiel ein Charakter sterben kann, kann ja in jedem Spiel passieren eigentlich, der Hauptcharakter. Und ich finde bei Heavy Rain, und das macht ja eben auch The Walking Dead so gut, was ja auch im Prinzip nur ein Knöpfchendrück-Adventure ist, da hat man aber auch immer Angst, dass in jeder nächsten Sekunde eine der Figuren eben abnippelt. Und das ist eben das, was Heavy Rain noch irgendwie einen Tick spannender gemacht hat. Und bei Beyond weiß ich halt einfach, ja gut, egal was ich jetzt eigentlich mache, es wird immer irgendwie weitergehen.
Ja, aber das ist auch so ein bisschen wie bei Serien. Also bei Jack Bauer, bei 24 weiß ich auch, da gibt's schon die nächste Season, der wird nicht sterben. Und der kommt ständig in Situationen, wo er irgendwie gefoltert und kurz vorm Tod ist.
Ja, aber dann ist es
halt
eine Serie.
So bei Superhelden, oder?
Und das ist nämlich genau das. Beyond wäre tatsächlich als Serie wahrscheinlich besser. Also, weil du hast halt diese Hauptfigur und ich finde, das ist auch bei Beyond. Ich finde es zwar einerseits cool, dass du immer diesen Zeitstrahl siehst und am Anfang so ein bisschen mitdenken musst, weil er ja sehr, sehr viel hin und her springt. Also, diesmal junge Jody, dann die pubertäre Jody, dann die erwachsene Jody und diesen Zeitstrahl, den du im Ladebildschirm siehst, der zeigt dir mal genau an, wo du dich gerade befindest. Und das ist zwar einerseits sehr gut, aber andererseits wirken diese ganzen Sequenzen so völlig ohne Sinn und Verstand zusammengewürfelt. Also man fragt sich immer so, ja, hä, was, warum ist jetzt das und warum ist jetzt hier? Und ich finde, das wirkt eben wie eine Serie, wo du einen Hauptcharakter hast, der eben im Laufe der Folgen verschiedene Szenarien durchlebt. Und dieses ganze Spiel wirkt halt wie eine Abhandlung von Sachen, die Cage irgendwo mal gesehen hat und die er cool fand. In Filmen, in Serien, in sonst was.
Micha, du bist jetzt also der Film-Buff bei uns. Mir hat diese asynchrone Erzählweise total gut gefallen eigentlich. Also das war für mich eigentlich so mit die Hauptmotivation weiter zu spielen, um zu wissen, was kriege ich jetzt noch von Jody mit. Also dieser Ansatz da, ihr ganzes Leben quasi zu sehen, den fand ich schon sehr, sehr reizvoll.
Also es gibt natürlich keine Formel dafür, welche Dramaturgie bei einem jetzt funktioniert oder nicht. Ne? Also man kann das jetzt nicht an... Also man sagt das immer ganz gerne, dass wenn man ein Drehbuch schreibt, man hier und da das einbauen kann, aber am Ende sieht das irgendwie der Zuschauer und sagt, da komme ich nicht drauf klar oder verstehe ich nicht und so weiter. Und deswegen ist diese achronologische Erzählweise sicherlich auch bei jedem hat einen anderen Effekt. Und also bei mir persönlich fand die auch super. Und sie hat mein Interesse sogar noch gesteigert. Also ich finde chronologische Sachen nicht schlecht, aber ich hatte so nach den ersten zwei, drei Szenen sofort so viele Fragen, dass ich die unbedingt beantwortet haben wollte. So. Und das Spiel lässt einige Fragen zwar auf, bewusst, und bei ein paar anderen Sachen, ohne jetzt zu spoilern, aber wer ist zum Beispiel Aiden oder wie ist Judy in diese und jene Situation reingekommen und wie ist die Figurenkonstellation? und so weiter und welche Entwicklungsphasen macht sie durch und was sind das da für Wesen und was hat sie mit denen zu tun? Ich hatte schon nach den ersten, ich weiß nicht, nach der ersten halben Stunde so viele Fragen, dass ich unbedingt weiterspielen wollte, weil mir nicht nur diese Figur ans Herz gewachsen ist und deshalb finde ich diese Zeitsprünge auch so cool, weil du halt merkst, da ist ja eine riesen Diskrepanz zwischen der Judy, die du in der als erwachsene Frau kennenlernst und der Judy, wie sie als Kind war. So, es wird ja, merkst ja richtig, wie ihr im Laufe der Zeit so die Unschuld quasi so genommen wird und wie sie verformt wird, wie sie von Außeneinflüssen im Prinzip halt so verdreht wird. Also es macht ja irgendwas mit ihr und ich finde.
Also ich fand sie am Anfang sehr weinerlich und am Ende sehr weinerlich.
Also mir hat das gut gefallen. Ich fand diese allchronologische Erzählweise deshalb auch spannend. Also ich finde auch geil, dass es dann irgendwann einfach Klick macht. Also es gibt da manchmal einfach so zwei, drei Stellen, wo du einige Sachen dann einfach viel besser verstehst. Also du hast zwar immer dieses Pre-Shadowing immer drin, also dieses Vorwegnehmen von bestimmten Ereignissen und das macht es dann immer spannend. Aber diese letztendliche Beantwortung dieser Fragen ist dann immer so dieser so ein wundervoller Moment, wo du dann so klick, ach so war das. So ist das zustande gekommen.
Und ja, also ganz krasses Beispiel, ja. Man kennt ja die Szene, dass sie irgendwann homeless, also obdachlos ist und das versteht man ja ewig lang nicht, wie sie da hingekommen ist. Und irgendwann macht dann so Klick und du verstehst es. Und dieses Ineinanderschachteln dieser Storylines, das hat, finde ich, ganz gut funktioniert. Was allerdings nicht so immer gut funktioniert hat, Uke, vielleicht kannst du da was zu sagen, die einzelnen Sequenzen waren manchmal arg cheesy.
Also, die waren unfassbar. Also, es war ein reines Käsefest. Aber also für mich ist es so, ich fand es auch ganz cool am Anfang, dass ich dachte, okay, er springt jetzt hin und her. Das ist jetzt natürlich eine bewusste Entscheidung, die er natürlich gemacht hat, weil Quentin Tarantino macht es ja auch und David Cage, wissen wir alle, ist ja der begnadeste Autor, den es gibt. Und was gut genug ist für für Quentin Tarantino, ist auch gut genug für David Cage. Finde ich aber okay. Aber der eigentliche Grund, glaube ich, warum er das gemacht hat, ist, es ist viel einfacher so zu erzählen, weil du musst gar nicht erst hinführen. Wie kommt sie denn jetzt von der Homelessness plötzlich in die indianische Geisterwelt? Und wie kommt sie von da wieder in das Spionageding? Und jetzt hoppala, haben wir nochmal diese Dating-Simulation hinten dran. Es ist einfach viel einfach zu erzählen, weil David Cage sich einfach gesagt hat, hier, ich habe hier 10 Szenen, die ich gerne machen würde. Das habe ich da mal gesehen. Das würde ich hier gerne da machen. Das habe ich da geklaut. Wie mache ich das am besten, dass ich es nicht erklären muss? Ja, ich haue es einfach irgendwie völlig wirre irgendwo zusammen und lass es einfach in einer anderen Reihenfolge spielen, dann fragen die Leute schon nicht.
War nämlich auch, was ich gemacht habe. Also ich habe gar nichts gegen diese unchronologische Erzählweise, aber für mich wirkt das auch so, wie Uke sagt. Also Cage hat sich ja gedacht, ja, ich möchte hier irgend sowas mit Indianern haben, ich möchte was hier so mit Kindersoldaten und Krieg und ich möchte hier was haben.
Wir kommen jetzt langsam in die Spoiler-Ecke, oder? Ich glaube, wir können jetzt die Spoilerwarnung mal aussprechen. Ab jetzt können wir über alles reden.
Mache ich gleich im Abschluss. Okay, fahr fort.
Ja, also das war eigentlich mein Punkt, also dass er wirklich diese Szene, wo sie dann irgendwie da in Mogadischu sind, das wirkt ja fast schon wie eine Szene aus Metal Gear oder sowas, wo sie dann mit ihren Militärsachen dann irgendwie am Boden rumrobbt und dann gibt's wie Kindersoldaten und was weiß ich was. Und das wirkt halt alles so, als ob Cage alles, was er in der Popkultur mal interessant fand, oder die Szene, wo sie dann in dieser Unterwasserbasis sind, wo sie dann da so diesem Wesen hinläuft. Ich meine, das ist ja voll aus Abyss geklaut.
Ist ein Quatsch, alles, ja.
Und das wirkt halt für mich so, als ich möchte halt alles, was ich irgendwann in Popkultur interessant fand, irgendwie in so ein Spiel verwursten. Und das geht eben am besten über so Episoden. Und die zusammenhängende Klammer ist eben Jodie.
Ja, und keiner hat David Cage mal gesagt, kill your darlings, so, er will einfach alles, so, und für mich, und das ist, finde ich, im Grunde sehr schade, weil, also wenn ich das kurz mal von mir erzählen darf, wir hatten erst diese Demo oder diese Preview-Version, die nur 2,5 Stunden ging, und ich bin wirklich kein großer Freund von David Cage, ich habe seine ganzen anderen Spiele gespielt, Fahrenheit fand ich eine persönliche Beleidigung, Heavy Rain hat mir echt nicht so gut gefallen, hat einfach bei mir nicht funktioniert, und ich habe die ersten 2,5 Stunden gespielt und dachte, hoppala, ich weiß, ich bin voreingenommener, fieser Arsch, aber das macht mir gerade Spaß. Ich finde es irgendwie ganz gut. So. Bei mir ist dann aber, dann kommt diese Szene, die erste Szene mit dem Super Condenser oder wie das Ding heißt, dieses erste Mal mit dem schwarzen Loch. Und dann wusste ich, jetzt kippt es. Das ist bei David Cage nämlich immer so. Fahrenheit fängt ja als Krimi an und plötzlich wird es eine Science-Fiction-Geschichte mit den Mayas und und mit künstlichen Intelligenzen, die die Welt übernehmen wollen. Also er kann sich nicht auf ein Genre beschränken, das schafft er irgendwie einfach nicht. Und ich finde die ersten 2 Stunden sehr gut und dann passiert nämlich genau das. Dann kommt alles rein. Und ich finde, das ist sehr schwierig. Du kannst kein Spiel machen, das gleichzeitig ein, oder keinen Film, du kannst keinen Film machen, der gleichzeitig ein Sozialdrama sein will, wo du die Leute siehst, wie sie auf der Straße rumlaufen und Hunger haben und nicht wissen, wo sie Geld herkriegen sollen. Und dann hast du noch Kindersoldaten und es ist alles auch irgendwie ganz schlimm. Und plötzlich hast du irgendwelche indianischen Geisterdämonen, ja, und irgendwie so Unterwasser-Gespenster-Dinosaurier. Passt nicht. Oder dieses Ende mit dem Science-Fiction-Blödsinn. Also, finde ich sehr schwierig und finde ich da auch sehr schade, weil wenn du wirklich ernst genommen werden willst und dann wirklich dich auf so eine komische Käse, nicht mal Popcorn-Kino, völligen Totalwahnsinn zurückziehst, ist es für mich gescheitert.
Ich finde es auch schade, dass er, also dieses Paranormale reinzubringen, fand ich ja noch in Ordnung. Die Geschichte mit Aiden, jetzt mal für sich betrachte, die ist ja eigentlich ganz clever gemacht.
Ja, das finde ich tatsächlich auch. Entschuldigung, Christian, einmal kurz noch. Ich fand das sowohl vom mechanischen, spielmechanischen Aspekt ziemlich gut, als auch von der Geschichte. Weil natürlich, du musst ja auch irgendwas machen können im Spiel, sonst wird es ja auch vielleicht ein bisschen langweilig. Ich fand es total cool, dass Aiden in der ersten Person, also in der Ich-Perspektive zu sehen ist und Jodie in der dritten. Und ich finde, das macht immer schon einen ganz geilen Effekt aus.
Ja, so, und das bringt auch ein bisschen mehr spielerisch rein, weil du halt eben durch die Wände schweben kannst. Und er hat es ja auch geschafft, so diese absolute Freiheit, die Aiden ja eigentlich hätte, so als Spielfigur, dass du wirklich überall hin kannst, die ist ja dann doch immer beschränkt. Je nachdem, was er dir halt erlaubt und was nicht, damit das Spiel überhaupt funktionieren kann, wird ja durch diese Cord quasi erklärt, also diese Verbindung zwischen Aiden und Jodie. Dass wenn er zu weit weggeht von ihr, dass sie dann körperliche Schmerzen kriegt. Das hat ja auch storymäßig, gerade durch das Ende dann auch, wahnsinnig viel Sinn gemacht und war eigentlich auch super erklärt. Und auch so diese Eifersüchteleien von Aiden gegenüber Jodie, das fand ich wunderbar. Und da hat dieses Paranormale auch ganz gut reingepasst. Mich hat auch bis zum Ende interessiert, was jetzt Aiden ist und wie Aiden in Verbindung steht mit ihr und warum er diese Fähigkeiten hat und so weiter und so fort. Das fand ich wirklich spannend und ich fand auch Jodie spannend. Und wenn er sich darauf konzentriert hätte, wie du gesagt hast, diese ganze andere paranormale Kram und es fing an mit diesen Indianern, wo ich dann gedacht habe, oh Mist,
genau, jetzt geht's los. Was ist jetzt denn los? Wo sind wir hier denn gelandet?
Ja. Micha, du stehst doch auf so B-Movie-Trash. Fandest du es denn auch so schlimm?
Also ich weiß nicht, mir war schon vorher klar, dass es kein Stöndorf wird, ne? Mhm. Oder kein Bergmann. Also das ist ein David Cage-Spiel-Film. Und ich sehe das so ein bisschen in der Tradition solcher Filme wie auch bei Shyamalan oder so. Das sind Geschichten, die sehr viel übernatürliches Zeug nehmen, im Kern dann aber ihre menschlichen Geschichten erzählen. Und natürlich, also ich kann Uke da nachvollziehen. Also ich sehe das gar komplett anders. Aber ich kann ihn nachvollziehen, weil das ist natürlich bei so einem Stoff, wenn man, also, ne, es ist schwierig, das unter einem Hut zu bringen. Und es ist die Frage, wie weit man das als Publikum akzeptiert. Deswegen, es gibt ja keine feste Formel dafür. Stell euch mal vor, also das ganze Spiel wäre irgendwie nur auf dem Boden geblieben und so, dann hätte das wahrscheinlich bei uns irgendwie funktioniert. Aber dann würden wir uns am Ende auch irgendwie fragen, und dann?
Ja, aber ich weiß gar nicht, ich finde gar nicht das Problem. Natürlich, wenn man ein begnadeter Autor ist, kann man auch jedes Genre so mischen, wie man möchte. Du kannst alles machen, du hast ja jede Freiheit, die du willst. Nur, ich glaube, dazu fehlt David Cage das Talent. Ganz einfach, also ganz, ganz, ganz traurig. Also ich habe kein Problem mit irgendwelchem übernatürlichem Zeug und ich habe auch kein Problem mit B-Movies, aber in diesem Fall wirkt es für mich einfach wie David Cage wollte unbedingt, dass wir ganz doll fühlen und ganz viele Emotionen haben und geht da wie ich zurück auf die einfachsten dramaturgischen Funktionsweisen, die du dir ausdenken kannst. Wie Jodie wird ständig von irgendwelchen Leuten fertig gemacht und betrogen und ist alles ganz, ganz, ganz schlimm, ist aber auch sehr, sehr offensichtlich und wie gesagt, Kindersoldaten, dann Obdachlosigkeit und sie schlendern durch die Straßen und haben Hunger. Das ist alles so doll und so käsig und so drüber und so einfach, dass ich es ein bisschen schade finde. Und ich finde zum Beispiel Walking Dead, was man ja wie ich tatsächlich vergleichen kann, ist einfach vom Storytelling, von den Entscheidungen, die ich da treffen muss, viel spannender und viel interessanter als das, was er hier macht. Das ist für mich der Hauptkritikpunkt. Sonst, er kann gerne alles machen, was er will. Es gibt, würde ich sagen, es gibt ein paar Sachen, die, deshalb gibt es Genres. Jetzt als Fahrenheit das Beispiel zu nehmen, wenn ich etwas anfange als Krimi und ich denke, ich bewege mich in dieser Welt des Krimis mit so einem leichten Mystery-Einschlag, also ich weiß, es gibt so ein bisschen übernatürliche Elemente, dann möchte ich da auch drin bleiben und das ist dann so ein bisschen Deus Ex Machina oder weltzerstörend, wenn plötzlich ganz andere Elemente reinkommen aus der Science-Fiction-Welt, die irgendwie 3, 4 Spiels nicht da waren. So, das ist bei mir jetzt ja auch so, wenn ich mich einlasse auf ein persönliches Drama mit ihr so ein bisschen. Also meine Lieblingsszene, muss ich dazu sagen, war diese Szene mit dem, wo sie eingeladen wird auf dem Geburtstag ihrer der Tochter ihrer Psychologin oder was das war. Es ist klar, was das für eine Szene werden würde. Das ist Carrie. Das war von Anfang an klar. Aber die Szene fand ich echt cool. Es hat mir echt viel Spaß gemacht. Und das ist, wenn das auf der Ebene so ein bisschen geblieben wäre, wenn ich wüsste, okay, da bewegt sich das, dann würde ich das ganze Endprodukt ein bisschen ernster nehmen als Meisterwerk an sich. Und ich finde es da eben sehr schade, dass da jemand ist, der sagt, die Spiele müssen erwachsener werden. Und das sagt er ja auch. Und Spiele zeigen sehr viel Quatsch und Blödsinn und dieselben Emotionen. Und dann musst du selber aber eben deine seltsamen Cthulhu-Geister unter Wasserdämonen hervorbeschwören, damit du es überhaupt hinkriegst, ein Spiel zu machen.
Ich glaube, das ist halt das Problem von Cage, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt da unterbreche, also das, um mal das Wort, was gern die Kollegen von Stay Forever immer gerne benutzen, die Fallhöhe. Und die ist halt einfach bei David Cage so viel höher, weil er halt im Vorfeld immer erzählt, was das jetzt für ein revolutionäres, und das wird das beste, emotionalste Spiel aller Zeiten, und die Leute werden sich ritzen danach, weil sie so fertig sind nervlich. Und dann kommt halt so ein Quatsch raus, der halt mit Holzhammer-Methode Emotionen einprügeln will. Genau. Und ich finde, da ist halt einfach, wenn der einfach ein bisschen vorher die Luft rausnehmen würde, aber nicht halt vorher das vom Himmel herunter erzählt, dann wäre eben die Fallhöhe auch nicht so hoch. Und deswegen ist man dann aber umso mehr enttäuscht, wenn man dann das sieht und sich denkt, naja, das ist halt wieder cageistisch.
Ja, aber es ist doch PR. Da haben die Leute von der PR-Abteilung festgestellt, ey, wenn der David Cage was sagt, dann gibt's nicht nur viele Kommentare unter der Newsmeldung, sondern die Leute reden dann auch über das Spiel. Also lassen sie ihn reden. Das ist dasselbe wie mit Polyneux. Das ist dasselbe, Molyneux. Entschuldigung.
Er war jetzt Freund.
War nicht Absicht. Mit Peter Molyneux ist es dasselbe wie mit Hideo Kojima. Ist es dasselbe wie mit anderen Leuten. Die Leute reden, produzieren kleine, in sich geschlossene Skandale vielleicht auch. Und am Ende leidet das Werk darunter, weil da eigentlich, 300, 400 Leute dran gearbeitet haben, und dann sitzen dann Leute wie wir jetzt hier und sagen, ja, der Cage hat aber gesagt, das ist voll geil. Und dann spielen wir es, und es ist gar nicht so, wie er sich das, natürlich nicht, weil das einfach nur PR-Gewäsch ist. Und also ich mag den Cage auch nicht so besonders, also ich habe Respekt vor seiner Arbeit, aber der redet halt einfach unglaublich viel Scheiß. Also manchmal sind ein paar Aussagen dabei, wo ich denke, okay, der hat recht, aber oft, wenn es auf seine eigenen Werke bezogen ist, finde ich das ganz furchtbar. Und bei Fahrenheit, also um das auch nochmal abzurunden, habe ich genau dasselbe Gefühl gehabt irgendwie. Da hat das 3/4 des Spiels waren total geil Krimi, und auf einmal kommen am Ende, Spoiler, die Aliens, so, und ich so, hä? What? Und aber da wird, also ich hab das jetzt völlig getrennt davon gesehen irgendwie. Mir war also erstens völlig klar, dass es irgendwann Cage-mäßig eskaliert, weil nach 2 Spielen lernt man dann irgendwie auch damit umzugehen. Und ich fand, dass dieser Bruch, wie er jetzt bei Heavy Rain oder bei Fahrenheit besonders irgendwie da war, dass der bei Beyond jetzt nicht so krass war. Also da wusste ich aber auch schon nach 2 Szenen, wohin die Reise geht. Irgendwie, wenn Mädchen quer durch den Raum fliegt, weil irgendwelche Monster kommen, dann wird mir klar, dass solche Szenen dann irgendwie später auch nochmal irgendwie multipliziert werden, dass es noch größer wird. Also es fängt ja schon am Anfang ziemlich krass an, und relativ früh kommt ja auch schon diese Verfolgungsjagd und all solche Sachen. Und dadurch, dass es so asynchron erzählt wird. Und das war ja bei Fahrenheit, das war ja ganz furchtbar, dass du irgendwie 3/4 lang so einen ganz anderen Rhythmus hattest. Und dann wurden die Absurditäten rausgeholt. Ich finde es in diesem Fall gar nicht so schlimm. Natürlich sind die Situationen und diese Slice-of-Life-Geschichten alles klischeebehaftete Sachen. Das stimmt. Also von sowohl die Carrie-Szene als auch diese Sachen bei den Koreanern und so weiter. Das sind alles Elemente, die man irgendwo anders erkennt. Aber ich fand es halt in diesem Fall einfach nicht schlimm, weil ich entsprechend darauf vorbereitet war.
Ich finde, es ist von allen Cage-Spielen bisher auf jeden Fall das Stimmigste in sich. Fand ich schon. Also ganz, ganz kurz.
Das würde ich überhaupt. Na gut, schon.
Weil es macht in sich wenigstens geschlossen Sinn. Also bei Fahrenheit
haben wir. Es macht in sich geschlossen wenigstens keinen Sinn. Das verstehe ich.
Bei Fahrenheit haben wir gerade schon erwähnt, das Ende ist absurd. Bei Heavy Rain fand ich es bis zum Ende eigentlich recht spannend und unterhaltsam, weil es halt so eine klassische Whodunit-Geschichte war und man ja wissen wollte, wer ist jetzt dieser Mörder. Und dann war die Auflösung so hanebüchenschlecht und es gab solche Plotholes, dass ich wirklich fast den Controller an die Wand vor Wut geschmissen hätte, weil ich einfach enttäuscht war, was das für eine bescheuerte, simple Idiotenauflösung war, die überhaupt gar keinen Sinn gemacht hat. Und hier bei Beyond fand ich die Auflösung mit Aiden fand ich fantastisch. Die war richtig clever gemacht, fand ich, warum Aiden so ist, wie er ist. Das fand ich richtig gut. Von diesen ganzen Rifts abgesehen. Also das hat natürlich überhaupt gar keinen Sinn gemacht, aber das war halt so dieser paranormale Quatsch, der da mit drin war. Und viele Charaktere, wie zum Beispiel der Ethan, haben auch völlig idiotisch reagiert dann am Ende. Das fand ich enttäuschend, aber insgesamt fand ich die Story um Ethan Jody.
Ethan ist der aus Heavy Rain. Oder wen?
Ja, der Ziehvater halt. Der
ja, Nathan heißt
er. Nathan, Entschuldigung.
Ethan ist tatsächlich der aus Heavy Rain.
Stimmt, ja. Aber die Geschichte
stimmt schon alles in deinem Kopf.
Aber die Geschichte um Jody, auch mit dieser Muttergeschichte und so, und dass sie da eben da wie dieser drin hängt und wie oft sie von diesem CIA irgendwie in die falsche Fährte gelockt wurde, das fand ich in sich alles relativ schlüssig. Also da hatte ich das Gefühl, dass Cage sich im Vorfeld wenigstens mal Gedanken gemacht hat, wie er das Ganze auflöst.
Das Problem kann ja so einfach behoben werden. Das ist ja so das Ding. Weißt du, David Cage muss ja auch unbedingt alles selber machen.
Ja.
Er muss sich ja unbedingt, also, und das steht ihm einfach total im Weg. Also ich habe mich bei Fahrenheit, ich habe damals die DVD die Spielhülle aufgemacht und in der, ich habe mich schon beim Lesen des Handbuchs gewundert, also bei der Broschüre, weil er so eine riesen Danksagung drin hat für den tollsten Spiel aller Zeiten. Und dann siehst du, wie er sich das selber einbaut in die Demo. Hallo, ich bin David Cage, das ist mein Spiel. So, und wenn das einfach mal aufhören würde, wenn er sagen würde, hier, pass auf, ich konzentriere mich jetzt auf Regie, da habe ich voll Bock drauf und so, aber ich lasse das Buch mal jemand anders schreiben. Ja, das mache jetzt mal nicht ich. Ich muss jetzt nicht allen zeigen, dass ich der größte Autor der ganzen Welt bin. Dann wären wir, glaube ich, alle besser dran. So, denn für mich, das Merkwürdige ist, so sehr ich auch über diese Spielmechaniken lästern kann und sagen kann, ey, wir drücken hier nur einen komischen Knopf und was soll das einfach eigentlich, es hat bei mir dann doch streckenweise auch funktioniert. So, du fühlst dich tatsächlich ein bisschen näher an dem Charakter dran, obwohl du jetzt eigentlich nur entscheidest, ob sie jetzt erst den Maiskolben isst oder das Stück Fleisch, so was eigentlich komplett egal ist, aber trotzdem irgendwas funktioniert da. Und wenn man das jetzt wie ich noch verbinden würde mit einer wie ich guten Story, dann wären wir, glaube ich, irgendwo, wo es dann mal richtig interessant wäre.
Eben, weil die Technik ist super. Absolut.
Die ist super, weil die ist auf jeden Fall schon mal interessant, würde ich so sagen. Ja, ich glaube, dann würden wir da irgendwo hinkommen. Aber ich glaube, dadurch, dass David Cage einfach sich sehr angreifbar macht mit dieser wirklich dummen Hanebüchen-Geschichte, das ist das, was ich da am schadendsten. Gibt's das? Gibt's einen?
Das ist die Döler-Steigerung. Ja, das gibt's.
Ja.
Am schadendsten.
Am schadendsten. Das finde ich da einfach, ist einfach ein bisschen schade.
Ich finde halt, es gab eine Szene im Spiel, wo ich mir gedacht habe, boah, was hätte das für ein brillantes Spiel werden können? Und es ist tatsächlich diese Mogadischu-Sequenz, weil da gibt's eine Szene, wo man dann diesen feindlichen Warlord eliminieren muss. Und dann hast du so ein bisschen diese Möglichkeit, du sitzt da eben außen, kannst mit Aiden da reinfliegen und musst dann so gucken, wie du da jetzt vorgehen kannst. Also es ist im Prinzip so eine simple Attentat-Rätsel. Also du kannst halt jetzt hier irgendwas in die Luft sprengen oder du kannst halt einen feindlichen Soldaten übernehmen und dann mit dem alle abschießen. Das war, und da habe ich mir gedacht, hey, wenn er das wirklich mal durchzieht, also einfach sagt, okay, wir haben jetzt eben Jody und Aiden und die müssen eben Rätsel lösen. Und du hast als Spieler, musst du dann eben den Weg finden, wie du gehst. Und ist eben so ein bisschen wie bei Ghost Trick, falls ihr das kennt hier für ein 3DS, wo du auch ja irgendwie versuchen musst, Gegenstände zu beeinflussen. Dann musst du halt ausprobieren, ob das geht. Und dann, okay, wenn ich jetzt hier den Kran rumschwenke, dann stößt der da die Lampe vom Tisch oder halt jetzt, also so Beispiel, was mir jetzt gerade irgendwie spontan einfällt. Und so hätte Beyond tatsächlich auch spielerisch funktionieren können und dann wäre vielleicht auch die Story nicht mehr so negativ aufgefallen.
Ganz kurz, Square Enix plant ja genau so ein Spiel, gell? Dieses Murdered Soul.
Als
Einwurf.
Aber manchmal ist es ja auch so, das ist ja das Interessante oder das Uninteressante oder das, na, ich finde es eigentlich ganz interessant, dass sich die Spielmechanik ja auch oft ändert. Manchmal hast du, ich nenne es jetzt mal Level, die so ein bisschen aufgebaut sind wie Rätsel, Also wenn du zum Beispiel in den Super Collider da runter gehst und erstmal gucken musst, wie kriege ich die Tür auf und solche Sachen, weil der Fahrstuhl klemmt. Manchmal sind es einfach nur Szenen, wo du mitspielen darfst, wo dir praktisch eine Bühne geboten wird, in der du so ein bisschen agieren darfst, hat letztendlich auch keine Konsequenz, aber ich kann mich auch in diesem Haus mit dieser Geburtstagsparty entscheiden, ob ich das Haus jetzt anzünde oder einfach nur ein paar Sachen rumschmeiße. Das bleibt ja völlig mir selber überlassen. Also es ist eigentlich, ich bin Schauspieler und Impro-Theaterspieler. Und dann gibt es Szenen, wo du einfach nur durchläufst und einen Knopf drücken musst, weil David dir jetzt einen Film zeigen will und dir dann hin und wieder mal erlaubt, was passiert, dass du auch mal was machst. Das sind für mich die drei verschiedenen Punkte. Und vielleicht eine ganz kurze Frage an euch drei, die ich nicht so ganz verstanden habe. Genau in dieser Mogadischu-Szene, ne, mit dem Kindersoldaten, kommt ja am Schluss raus, wenn sie die dann alle tötet, dass das eigentlich die Regierung war und sie jetzt den Vater von dem Kindersoldaten getötet hat. Mhm. Wieso schickt der denn sein Kind mit einer Kalaschnikow raus, um Leute zu erschießen?
Vielleicht weiß er das nicht.
Der weiß das nicht?
Ja, der sitzt doch da bei dem Regierungsmenschen. Was soll der Junge da machen? Der kann ihn ja nicht mit reinnehmen. Also kann der Junge ja frei rumlaufen. Und wenn das eine Welt ist, wo sowieso ganz viele Kindersoldaten unterwegs sind.
Dann macht er da auch mit.
Ja, wieso nicht? Was soll er sonst machen? Vielleicht ist die Mutter ja schon tot.
Also ich hätte jetzt gedacht, wenn ich so ein Regierungstyp bin und weiter oben, dann schicke ich mein Kind jetzt nicht allein in den Krieg nachmittags zum Spielen raus.
Ich weiß halt nicht, ob der von Anfang an Kindersoldat ist. Also als du den findest, sitzt der doch irgendwie da und ist irgendwie angeschossen oder sowas oder ist irgendwo runtergefallen. Und dann kannst du ihn ja mit Aiden heilen. Und ich glaube, der war halt einfach nur zum Spielen und ist halt in diesem Bürgerkriegsland und wurde da verletzt. Und weil Jody ihm dann hilft, quasi, denkt er halt, oh, die kommt jetzt und hilft uns hier gegen die andere Bürgerkriegspartei. Und dann hilft er ihr. Die Auflösung der Szene ist ja dann im Endeffekt, dass du eigentlich ja nicht der Gegenpartei hilfst, sondern dass du die Gegenpartei bist und die demokratisch gewählte Regierung stürzt.
Ja klar, und ein sechsjähriger Junge kann sofort mit einer Kalaschnikow umgehen.
Aber das, also da wird ein Kriegsgebiet erzählt, wo solche Sachen irgendwie Normalität sind. Dass Kinder auch schon mit Waffen rumlaufen. Also, dass der schon sehr jung war, klar.
Ja, aber doch nicht, wenn mein Vater in der Regierung ist, dann lässt er doch sein Kind nicht in den Krieg da.
Aber er war ja noch nicht in der Regierung.
Doch, der war doch demokratisch gewählt. Das war ja die Auflösung dann.
Er sollte
ja, da wurden doch gerade noch Koalitionsverhandlungen
eben geführt.
So.
Weiß man ja, wie lange
das dauert. Er war ja noch nicht gewählt, oder? Also,
doch. Also das war ja das Prinzip, sollte das ja auch wieder so eine Anspielung auf diese ganze CIA in, wo waren die Panama? Und wo die CIA dann in Südamerika irgendwelchen Staaten den gestürzt hat, weil sie ihn für einen kommunistischen Führer hielten und so. Das spielt ja auch wieder alles mit rein. Das ist ja dann das nächste Genre, dass jetzt auf Emma Cage so einen Polit-Thriller noch mit reinbringen will. Und darum geht's halt, dass die CIA irgendwo im Ausland den Machthaber stürzt, weil er halt nicht in ihr geopolitisches Weltbild passt.
Aber abgesehen von diesen Kindersoldaten fand ich die Szene trotzdem, da hat's funktioniert. In dem Moment hat's angefangen, auch so Klick zu machen. Ich fand's irgendwie einen ganz coolen Moment. Es hatte sowas von Spec Ops The Line, aber halt in nicht ganz so gut. Als sie realisiert, dass sie da irgendwie ihre Taten irgendwie auch Konsequenzen haben. Und dann die Auflösung, dass dieser Ficker Ryan, den ich ja absolut hasse.
Ja.
Er ist doch so süß.
Oh, da komme ich gleich dazu. Liebesszenen von David Cage sind fast so gut wie bei Star Wars. Da hat er sich, glaube ich, dort inspirieren lassen, an genau der falschen Stelle. Das fand ich dann ganz gut, wie sie da aus dem Flugzeug raushüpft und dann macht es auf einmal auch Sinn, warum sie da überhaupt auf der Flucht ist und so. Also, dass sie da diesen Hass dann spürt gegen Ryan und gegen ihre Auftraggeber. Ich habe das dann auch konsequent durchgezogen und habe Ryan in der Wüste gesagt, dass ich ihn nicht liebe. Das war der beste Moment im ganzen Spiel.
Wie lange hast du ihn foltern lassen? Also gefoltert werden lassen?
Ich habe nichts gesagt, bis er sein Auge verloren hat.
Ja, ich auch, genau. Ja. Arschloch, selbst schuld.
Ja, so ein Arschloch. Ach so, das habe ich zum Beispiel gar nicht gemacht. Beim Ohr habe ich aufgehört.
du Weichei.
Wenn der Rest des Spiels rennt er da mit so einer Augenklappe rum. So ein bisschen was Piratenmäßiges.
Ja, das ist cool. Aber was ich sehr schade finde im Vergleich zu... Ne, weil ich weiß nicht, ob ich es schade finde. Bei Heavy Rain hat man ja sehr viele, wenn man da mit Leuten gesprochen hat, die es auch durchgespielt hatten, da gab es ja schon sehr viele unterschiedliche Wege, die es dann eingeschlagen ist. Was, der ist bei dir gleich am Anfang gestorben? Wie war das denn an der und der Stelle? Das geht Beyond ein bisschen arg flöten. Also im PR-Gewäsch war ja die ganze Zeit die Rede von 23 Enden und bla bla bla. Ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht so richtig vorstellen, wie arg die sich unterscheiden. Ich glaube, das beschränkt sich alles auf die letzten 20 Minuten, oder? Wo die Unterschiede liegen, weil im Spiel selber gibt es ganz wenig Sequenzen, wo mal was anders ist. Also wenn man mit dem Motorrad flüchtet zum Beispiel, das ist so ein klassisches Beispiel wie früher. Wenn man halt mit dem Motorrad das nicht schafft, dann ist man halt im Polizeiauto und dann muss man halt aus dem Polizeiauto flüchten. Ansonsten fährt man halt direkt weiter. Oder wenn man im Wald da den Felsen hochklettert, da wird man halt entweder unten erwischt oder dann halt erst später oben. Also das sind so Kleinigkeiten, die sich ändern, die aber immer aufs gleiche Ziel rauslaufen. Aber ansonsten zweigt sich nicht groß ab, oder?
Nee, ja, Manu, wir haben ja...
Mach die erst.
Manu, wir haben ja ein Beispiel zum Beispiel, wo du aus der... diese CIA-Station flüchten muss und ich habe das geschafft, aber du hast es nicht geschafft, haben wir ja im Gespräch dann rausgefunden.
Genau, wo man den Hilfsarbeiter captured, Cole. Sich schnappt und mit dem zur Punkparty fahren will, genau.
Genau, wenn man eben im Auto sitzt und ihn einfach fahren lässt, dann wird man eben am Empfang rausgefischt. Mhm.
Das ist mir auch passiert, ja.
Ich bin halt in den Kofferraum gestiegen, dann fahren die durch diesen Checkpoint durch und dann kommt auch die Sequenz, wo sie zu dieser Trucker-Bar hinfährt.
Genau, die kam bei mir gar nicht dann dadurch. Ja.
Man wird tatsächlich ein bisschen bestraft. Ich habe das nämlich jetzt auch mal, ich habe es auch getestet. Das fand ich so ein bisschen unfair tatsächlich. Also eigentlich suggeriert dir das Spiel, du kannst machen, was du willst, es geht immer geil weiter. Wenn du, aber die Szene ist nämlich eigentlich ganz cool in der Trucker-Bar. Die wird dir genommen, wenn du es nicht richtig machst. Wenn du im Wald nicht vernünftig flüchtest, dann kommst du nicht zu dieser Stadt, wo sie diesen riesen Showdown hat, wo sie dann irgendwie 15, 20 Leute da erledigen muss, was ich eigentlich auch sehr viel, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, wenn man nachher den Helikopter runterbringt. Und wenn du aus dem brennenden Haus flüchtest, wenn du da zu früh geschnappt wirst oder das nicht hinkriegst, dann wirst du auch nicht von den Kindern verprügelt.
Mhm, genau.
Also
der Videokamera, ja,
genau. Genau, ich hatte immer das Gefühl, eigentlich hast du Freiheit, aber er bestraft es schon so ein bisschen, wenn du nicht gut spielst. Das fand ich ein bisschen schade. Aber ist auch interessant, weil in anderen Spielen geht es immer darum, die maximale Handlungsfreiheit. Spiel gut oder spiel böse. Mach, was du willst. Und hier ist es eigentlich, ja, ist egal, was du machst, weil du kommst sowieso wieder, immer wieder am gleichen Ort an.
Ich habe noch mal eine Frage zur Steuerung, das wir ganz am Anfang hätte vielleicht klären können. Hat das jemand mal mit euch, von euch mit dieser Companion-App im Zweispieler-Modus?
Ganz kurz mal also Zweispieler wollte ich dich fragen, ob du es ausprobiert hast mit der mit dem iPhone. Ja, geht beides. Mit der iOS-Touch-Steuerung habe ich es mal kurz probiert. Ist eigentlich nur eine Auslagerung der Knöpfe aufs vom Gamepad aufs Touch-Display. Also wenn du halt läufst, dann ziehst du halt mit dem Finger, dann läuft sie und wenn irgendwo ein weißer Punkt erscheint, dann musst du einfach nur einmal tappen. Dann führt sie das aus und wenn Knöpfe gebraucht sind, dann werden halt die X-Kreis- und Dreieck-Buttons und so eingeblendet. Also ist eigentlich nicht viel anders.
Aber cool, dass es geht.
Ist eine witzige Idee, ja. Man fragt sich für wen, aber gut.
Ah ja, wieso? Das ist doch, also ich meine, dieses Spiel wird ja auch so ein bisschen an so ein Publikum vermarktet, die vielleicht irgendwie so 3-4 Spiele im Jahr kaufen. Ne? Irgendwie also nicht so viele Spieler wie wir. Vielleicht. Die
Angst vorm Gamepad haben, ja. Für solche Leute ist es ganz geschickt.
Nein, also vielleicht die auch gar nicht so, die einfach nur eine Playstation da stehen haben, weil sie vielleicht mal 1-2 Filme gucken oder irgendwie mal FIFA spielen zwischendurch. Die haben vielleicht auch kein zweites Pad oder so. Und dass dann jeder sich mit einer Companion-App da einloggen kann ins Spiel, ist doch eigentlich gut.
Ja, ist ein nettes Beiwerk auf jeden Fall. Funktioniert auch. Hat denn einer von euch diesen Zwei-Spieler-Modus ausprobiert? Was macht denn der zweite? Der steuert dann Aiden, glaube ich, gell? Mhm.
Ja, also es ist dann aufgeteilt in zwei Bereiche. Also ist sicherlich auch, also genau wie hier dasselbe Publikum, also dass man dann zu zweit auf der Couch sitzt und dieses Spiel diese Zeit verfolgen kann, das hat dann so ein bisschen was davon, als würde man zu zweit einen Film gucken oder so und da wird der eine steuert Aiden und da gibt's halt diese zwei Modi, also du kannst ja am Anfang aussuchen, ob du den schwierigen oder den einfachen Modus haben möchtest, das mir gar nicht aufgefallen ist, also du kannst, wenn du auswählst, dass du erfahrener Spieler bist, dann steuerst du Aiden komplett selbst, also dann ist das halt eine freie Kamera. Und du musst diese Hotspots in der Umgebung dann selber finden. Mhm. Aber du kannst auch so einen einfachen Modus auswählen, weil meine bessere Hälfte hat es dann nochmal gespielt und ich habe mich gewundert, sind das dafür so orangene Orbs? Und dann sagte sie, ja, kann ich hin und her springen? Und dann nimmt das Spiel diese Steuerung ab. Also für Spieler, die jetzt nicht so bewandert sind. Die
keine First-Person-Orientierung haben.
Ja. Genau, also weil das ist ja schon, also der Typ Aiden ist ja, also er ist ja Geist und fliegt schon so ein bisschen schwammig durch die Luft, was ich persönlich ziemlich cool fand, aber für Leute, die jetzt nicht so viele Spiele spielen, ist ja auch ganz geil, dass man im Prinzip diese Hotspots wie in einem Adventure irgendwie angezeigt bekommen und dann dahin springen kann. Und dann steuert sich die Kamera quasi von selbst und man sieht auch direkt, was man machen kann. Da werden dann sogar die Geheimnisse angezeigt. Also ein Spielmodus, der wirklich dann den Erstlingsspielern so richtig entgegenkommt.
Also da waren sie auf jeden Fall clever genug zu wissen, was die Zielgruppe ist, weil Core-Gamer sind da definitiv nicht die Hauptzielgruppe. Es erklärt vielleicht auch so ein bisschen, oder nee, die Frage ist, warum die Kritiken in den General Interest Medien deutlich besser sind als bei Spielemagazinen. Also die klassischen Waschmaschinentests der Spielemagazine, die werten das Spiel ziemlich runter. Aber so große Publikationen wie Stern, Spiegel, Bunte, Tralala, die finden das Spiel ja geradezu ein Meisterwerk.
Bunte hat auch einen Test gemacht?
Ja, keine Ahnung.
Oder war das jetzt nur ein Beispiel?
Nein, die Gala. Ist die Bunte nicht noch beschäftigt mit dem Fall, mit der Dokumentation, mit der Berichterstattung über den NSU-Skandal?
Ach, den NSU-Prozess?
Ja, da sitzen die doch immer noch, oder?
Wahrscheinlich, ja.
Aber so Gala Games finde ich mal ganz gut.
Manu, um nochmal kurz auf deine 23 Enden zu sprechen zu kommen, die ja auch vorher, wie du so richtig sagst, viel beworben wurden. Das ist halt, glaube ich, einfach eine, was ist das? Eine Infinitesimalrechnung? Nee, wie heißt das? Stochastik. Wenn du im Prinzip ja am Ende diese verschiedenen Aspekte hast, die sich halt kombinieren lassen. Also du kannst halt, keine Ahnung, Jody entscheidet sich für Leben oder Tod, Nathan stirbt oder nicht, oder Cole stirbt oder nicht.
Jetzt hast du auch Nathan gesagt. Ach ja, stimmt.
Ja, Nathan ist ja auch richtig. Ja. Und weil das eben so verschiedene Optionen sind, ist das ja eine einfache Exponentialrechnung, weil du halt sagen kannst, okay, du kannst entweder, hier kannst du Option 1, 2, 3, 4 bekommen, hier kannst du Option beim zweiten Entscheidungsschritt 1, 2, 3, 4 bekommen, und dann sind das ja schon mal, weiß ich nicht, 9 verschiedene Enden. Die unterscheiden sich aber halt nie wirklich groß, außer dass halt dieses Klassische wie bei Heavy Rain ja auch war, okay, bei dem einen Ende sind halt die drei Charaktere irgendwie noch am Leben und der eine ist halt tot und der eine ist irgendwie wahnsinnig geworden oder nicht und so.
Hm. Ja, aber für welches Ende habt ihr euch denn entschieden, Uke?
Ich habe leben wollen und bin dann zu den Obdachlosen zurück, zu dem Kind.
Ich tatsächlich auch, aber bei mir ist auch der Ryan gestorben. Ich weiß nicht, was ich da falsch gemacht habe.
Du hast alles richtig gemacht, würde ich sagen.
Wie, hat der bei einem von euch überlebt?
Ja.
Ja.
Also ich bin wohl der Einzige, der das Beyond-Ende gewählt hat, dass Jody in die Sphären einsteigt, weil ich gedacht habe, ich stand da in diesem Gang und dachte, also entweder die schicken mich jetzt zurück zu Ryan, den ich irgendwie schon drei Körbe gegeben habe, oder ich gehe ins Beyond, ja, dann gehe ich auch mal lieber ins Beyond.
Ja, bei mir war der Ryan eben im Beyond und deswegen habe ich fürs Leben entschieden.
Okay.
Weil da ist ja dann wirklich alle, die quasi gestorben sind während des Spieldurchgangs, stehen ja dann so da in der bunten, fröhlichen Welt. Und dann ist ja so, ja, du kannst jetzt da hingehen, aber dann verlierst du halt alles, was unter den Lebenden noch ist. Und sie sagte dann noch sowas wie so, ja, es gibt noch so viel, was ich erleben muss. Und dann bin ich halt zurück ins Leben. Wie habt ihr dann das ganz Ende verstanden? Also was ja dann fast so ein bisschen Terminator-mäßig
war. Es ist unfassbar. Also da war es dann für mich nochmal vorbei. Okay, ich dachte, David, jetzt legst du echt noch einen drauf. Du hast
das war dann der Schimmelkäse.
Ja, aber so als wenn du gerade denkst, es geht nicht noch mehr, dann setzt da nochmal einen drauf. Und Beyond 2, Beyond Three Souls, weißt du, nein, die Zukunft, wo dann natürlich irgendjemand noch so ein schwarzes Loch-Generator gebaut hat und die ganze Welt das überrannt wird. Ey, das muss doch wirklich nicht sein. Also ganz ehrlich. Mach doch einfach irgendwo Schluss und sag, das war's. Aber nein, ich fand's furchtbar. Geschmacklos, stillos.
Es war halt so Klischee.
Es war halt so Regie One-on-One für Anfänger, so quasi. Dieses, ja, am Ende musst du noch irgend so einen Cliffhanger einbauen, dass die Leute alle so kurz bevor der Abspann kommt.
Aber das sieht man doch schon vorher.
Ja, man sieht es vorher einmal, das stimmt.
Ja, wo sieht man das?
Es gibt einmal so ein Flash-Forward irgendwie, oder wo sie im Koma liegt.
Stimmt, ja. Und bei euch stand Jody da selber auf diesem Hügel, oder?
Mit so einem Kind.
Ja, mit dem Kind, genau. Und bei mir stand nämlich nur das Kind. Das ist nämlich das Kind, was man Press X to entbehr.
Ja.
das ist das genau diese Tochter von der Tuesday. Und bei mir im Beyond-Ende ist es dann so sehr mystisch und sehr schwammig, wie sie halt so erzählt. Ich bin alles und ich bin nichts und ich fühle alles und fühle nichts und schwebt da durch diese Sphären. Also das ist sehr, 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 sehr kitschig an der Stelle. Passt aber insofern ganz gut zu dem Prolog, wo sie ja auch in dieser blauen Sphäre hängt, diese große Gesichtsaufnahme, und er sagt, ja, ich könnte jetzt auch hier anfangen zu erzählen. Da schließt sich so zumindest der Kreis. Also zumindest hat er da die Klammer gefunden, weil es nämlich genau an der Stelle geht man dann ins Beyond und resümiert so sein Leben. Das hat irgendwie ein ganz schönes Ende gehabt, fand ich. Und dann sieht man eben, wie sie nochmal an den Leuten, die sie mag, vorbeigeht. Also man sieht dann nochmal, was der Ryan macht, man sieht nochmal, was der, was die Obdachlosen jetzt machen, die jetzt ja alle gemeinsam in der WG wohnen, so sah es zumindest aus, und gemeinsam Fernsehen gucken. Und dann sieht man halt, wie die Tochter von dieser Tuesday auch so langsam ins Kindesalter, Teenageralter kommt, und man hört dann, wie sie redet, dass sie Stimmen hört. Also, und so wie ich das jetzt wahrgenommen habe, dann möge man mich korrigieren, habe ich so verstanden, dass sie quasi Jodie hört und Jodie sie quasi auf diesen großen Endkampf da vorbereitet, und dann steht eben sie alleine bei mir im Ende auf diesem Hügel, ah, bei diesem Terminator-Ende, und Jodie redet dann aus dem Off. Irgendwie so.
Ja, aber also bei mir standen sie dann tatsächlich beide da, aber das ist ja eigentlich auch ganz cool, weil dann, oder? Also ich habe es nicht gesehen, deswegen kann ich es nicht beurteilen, aber das wirkt ja dann quasi so, als ob Jodie die Entität von diesem Mädchen wird.
Ja, genau, bei meinem Ende, ja, genau.
Ja, cool. Ja, dann ist es ja doch brillant.
Ist, weil da ist ja nämlich die Nabelschnur wieder, weißt du? Da ist ja die Nabelschnur dann wieder.
Ja, das ist das durchziehende Thema. Liest einer von euch Comics?
Nee, nee.
Okay, gut. Also ich hatte immer das Gefühl, dass er und ich dieselben Comics lesen. Speziell Grant Morrison, einer meiner Lieblingsautoren. Fahrenheit hat so viele Sachen aus dem Ding geklaut, so. Und ich hatte hier jetzt auch wieder das Gefühl, das Ende, also die Identität von Aiden, ist praktisch dasselbe wie aus New X-Men E is for Extinction. Da hat nämlich Professor Xavier eine Zwillingsschwester, die im Mutterbauch stirbt und die dann wieder zurückkommt. Wollte ich nur mal einwerfen, mein großes Nerdwissen. Was ich hier in Zusammenhang bringe mit anderen Dingen.
Insgesamt fand ich es aber doch unterhaltsam. Also trotz, dass es sehr cheesy war an vielen Stellen, hat es für mich an vielen Stellen auch funktioniert. Also so sehr manchmal versucht, auf die Tränendrüse zu drücken, ich hatte jetzt nicht mal annähernd irgendwie das Gefühl, dass es mich arg berührt. Da fand ich die erste Viertelstunde von The Last of Us zum Beispiel viel intensiver als das gesamte Beyond. Aber es gab so ein paar Stellen, wo es eigentlich gut funktioniert hat. Ich fand die Szene, wo sie dann endlich zu ihrer Mutter gekommen ist, die fand ich dann schon auch ganz, ganz, ganz gut gelöst. Also ich fand im Beyond insgesamt die ruhigen Stellen deswegen gut, weil Ellen Page das einfach wahnsinnig gut hingekriegt hat. Diese leisen Töne, oder eben auch, wenn sie irgendwie unangenehme Fragen kriegt, wie sie da antwortet. Also für mich hat Beyond funktioniert, weil Ellen Page das ganze Spiel getragen hat, weil ich mag, wie sie schauspielert, ich mag, wie das gecaptured wurde, und das war für mich stimmig. Fandet ihr das?
Also für mich ist so, ich glaube, ich würde auch jedem empfehlen, das zu spielen, weil das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, eine Spielerfahrung, die ganz anders ist als alles, was du jetzt gerade im Moment sonst so geliefert kriegst. Mhm. Und ich bereue es auch überhaupt nicht. Ich habe mich über viele Sachen geärgert, und ich ärgere mich immer gerne über was, wo ich denke, es ist so einfach, diesen Fehler nicht zu machen. Das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Wenn einfach jemand anders das Buch geschrieben hätte, der sich da ein bisschen besser damit ausgekannt hätte, glaube ich, hätten wir ein wirklich geiles oder wirklich schönes oder wirklich cooles Spiel kriegen können. Und das ist hier einfach nicht so der Fall gewesen. Aber wirklich, also du spielst es ja auch nur einmal, und dann spielst du es ja auch nicht wieder. Ist ja nicht wie ein Spiel, das du 10-mal zur Hand nimmst. Also diese, keine Ahnung, wie viel waren das? 10 Stunden? Keine Ahnung.
Maximal, ja.
Hat mir schon gefallen, bereue ich nicht. Fand ich auch ganz cool. Ich fand es besser als Heavy Rain. Mir hat das also deutlich besser auch. Das ist aber wahrscheinlich Geschmackssache.
Ja, bei mir ist es tatsächlich andersrum. Also ich finde Heavy Rain besser, weil ich auch irgendwie da immer ein klares Ziel vor Augen hatte. Also es geht darum, jetzt diesen Origami-Killer zu finden. Ich wusste, es ist so ein Rennen gegen die Zeit, weil je länger du brauchst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Junge halt am Ende ertrinkt, der in diesem Loch eingesperrt ist. Das fand ich irgendwie für mich insgesamt stimmiger. Was jetzt so die Emotionen angeht, weil die Leute ja sagen so, ja, aber das Spiel ist ja quasi das emotionalste Spiel des Jahres, und das hat mich so berührt, und muss ich sagen, weiß ich nicht, fand ich jetzt Brothers krasser, weil das einfach irgendwie mit Witteln mehr erreicht, ohne aber cheesy zu wirken. Und ich fand halt, bei Beyond hatte ich immer so diese Holzhammer-Methode, wie ich ja schon gesagt habe, mit Sinne, dass ich fast schon Cage vor mir gesehen habe, wie er so mit dem Finger auf mich zeigt, so, jetzt sei aber bitte betroffen.
Genau.
Und Deswegen, da finde ich halt einfach, da hat selbst Journey mit minimalsten Mitteln irgendwie mehr erreicht. Und da fühlte ich mich auch nicht so gegängelt mit, so, jetzt musst du aber bitte mal eine Träne rausdrücken, weil das ist schon ganz schön emotional, oder hier? Sondern das war halt so, das kam irgendwie natürlicher durch das Spiel.
Da bin ich mal total kontra. Ich fand's gut, das komplette Spiel. Also ich würde es auch auf jeden Fall, also wie Uke auf jeden Fall empfehlen. Die Erfahrung sollte jeder auf jeden Fall mal machen. Ob man sich am Ende drüber ärgert, weil man mit diesen ganzen unterschiedlichen Genre durcheinander und auch mit der, ich sag mal, also den Traum drauf drücken auf die Tränendrüse, wenn man damit nicht zurechtkommt und das nicht mag, ist das eine Sache, aber ich finde, das Spiel ist schon ein Ausnahmeprodukt. Also nach wie vor, also auch egal wie man dazu steht, weil es gibt halt einfach, wie gesagt, schon richtig, es gibt einfach nichts Vergleichbares auf dem Markt. Und natürlich, also ich fand Brothers auch trauriger. Und ich finde, einige Sachen hätten auch deutlich besser sein können, aber mich hat es emotional mitgenommen. Also es liegt auch sehr stark an Ellen Page. Ich habe mich sofort mit der Figur identifizieren können. Und ich fand auch ziemlich viele andere Figuren auf Anhieb nachvollziehbar und sympathisch. Und das war für mich auf jeden Fall der Ankerpunkt. Und ich finde das gar nicht schlimm, dass es so überdreht ist und dass es so viele verschiedene Sachen versucht und kombiniert. Es gibt ein paar Elemente, die funktionieren besser als andere und einige dann wieder nicht so gut. Mir haben diese Sequenzen in der Kindheit auch deutlich besser gefallen. Also gerade, weil sie ein bisschen ruhiger sind und so weiter. Aber bei den anderen Sachen dachte ich, okay, cool, dass sie es mal ausprobiert haben. Also ich kann mich bei solchen Sachen dann einfach nicht ärgern. Ich denke, ich nehme einfach das, was da ist und mach was draus. Und irgendwie war jetzt im Gegensatz zu Heavy Rain und zu Fahrenheit war für mich dieser große Bruch nicht da. Bei Heavy Rain dachte ich halt an einigen Stellen halt wirklich so, okay, jetzt habt ihr versucht, in diese Richtung zu gehen, und ihr habt es nicht ganz durchgezogen. Und durch dieses achronologisch hat mich das null gestört, dass da so viele verschiedene Sachen mit drin sind. Bis wir aber so weit sind, dass wir Arthouse-Kino in dem interaktiven Film haben, ist, glaube ich, noch ein bisschen. Deswegen bin ich eigentlich mit diesem Zwischenstand von Beyond noch ganz zufrieden. Und vielleicht kommt ja irgendwas, wo die ganzen fantastischen Elemente dann noch wegfallen.
Ja, aber ich glaube, wie Uke gesagt hat, es liegt hauptsächlich an dem Drehbuch. Weil das ist die größte Schwäche von Beyond, ist eigentlich quasi, dass die Technik jetzt so weit ausgereift ist bei Cage, dass man sich halt voll auf die Geschichte konzentrieren kann, weil man sich eben nicht mehr so arg über das Gameplay unterhalten muss. Man muss sich nicht mehr so arg drüber über das Uncanny Valley unterhalten, was bei dem Spiel ja eigentlich ganz gut funktioniert hat, glaubwürdige Charaktere abzubilden. Die Augen sind richtig gut gewesen, finde ich. Und deswegen rückt die Story halt noch mehr in den Vordergrund. Deswegen wird's wirklich, wirklich gut tun, da einen anderen Drehbuchautor mit, zumindest mit ins Boot zu holen.
Es stimmt. Aber auf der anderen Seite frage ich mich, will ich dann noch ein Computerspiel spielen?
Ja, warum denn nicht?
Also bei Brothers hat es ganz wunderbar funktioniert, weil diese großartige Astrid Lindgren-mäßige Fantasy-Welt so wunderbar eingefangen wurde. Das ist auch eins, also mit Sicherheit eins meiner, oder wenn ich das Lieblingsspiel, das ich dieses Jahr gespielt habe, ich fand es großartig. Aber in Computerspielen kann man so herrlich übertreiben.
Ja, und ich glaub, stört sich ja auch nicht. Also ich finde, es ist halt dieses Genre. Es braucht kein Motion Capturing, um Emotionen zu wecken. Und es braucht nicht mehr Polygone. Das ist das größte Geschwätz, was Cage ja sowieso daherbringt. Also man kann mit einem Zelda Wind Waker weckt bei mir mehr Emotionen mit ein paar Polygonen und Cell Shading. Und Journey ist ja auch ein gutes Beispiel, als da auf den Millimeter genauer abgescannter Körper von Ellen Page. Ja, das ist ja nicht Voraussetzung. Aber das, was David Cage vorhat, eben diese schauspielerische Leistung, die einzufangen, das kriegt er ja hin. Und deswegen fehlt jetzt eigentlich meiner Meinung nach nur noch eine richtig gute Geschichte, um halt wirklich ein komplett stimmiges Produkt hinzukriegen. Weil jetzt fand ich die schauspielerische Leistung top und das Drehbuch halt so, naja. Und es wird halt durch die cheesy Sequenzen dann ziemlich kaputt gemacht, was Ellen Page da leistet.
Ich glaube, worauf wir uns aber einigen können, ist, dass das jetzt keine Blaupause für zukünftige Spiele werden sollte, oder?
Nee, überhaupt nicht.
Das wird ja oft immer kritisiert, dass er jetzt so viel Kohle kriegt und dann macht er nur einen interaktiven Film draus. Also ich sehe das gar nicht so eng. Also ich glaube auch, dass in ein paar Jahren wird es jetzt nicht plötzlich lauter interaktive Filme geben. Quantic Dream wird einfach weitermachen, dort, wo die jetzt aufgehört haben. Ich denke, mit dem nächsten Spiel, was auf der PlayStation 4 kommt, werden die wieder sowas Ähnliches probieren und dann vielleicht so ein paar Sachen in der Mechanik verändern. Aber es wird eins von zwei, drei verschiedenen Spielen in der Herrschar von Millionen konventioneller Spiele sein. Deswegen verstehe ich dann oft auch so diesen Hass dann, also nicht nur gegen David Cage ist ja eine Sache, das kann ich ganz gut trennen, aber es wird ja oft dann auch immer so ein bisschen die Befürchtung geäußert, das ist jetzt die neue Marschrichtung von Computerspielen. Und ja, was das Motion Capturing und so betrifft und die Integration von echten Schauspielern in Spielen, kann das sein. Aber dann können die Spiele dann ja auch so aussehen, wie zum Beispiel bei Gear, dass du dich durch eine freie Welt bewegst, aber wenn du die Kamera nach vorne drehst, hast du da einfach irgendwie Gesichter von Schauspielern drin.
Ja, oder Last of Us ist ja auch ein Beispiel, wo man Motion Capturing deutlich mehr spielerische Elemente.
Genau, das funktioniert. Also so als dieses Achievement sollte man Quantic Dream aber auch anrechnen, dass sie diese Technik dann an dieser Stelle auch vorantreiben, egal ob einem die Geschichte gefällt oder nicht, weil das ist ja auch das, was sie erreichen wollen. Und es ist nicht eine Blaupause, also es wird auch niemand so annehmen. Ich glaube, wenn 2, 3, 4 mehr von solchen Spielen auf dem Markt wären, würde ich auch sagen, nee, sorry. Also es reicht uns das, was Telltale macht und es reicht uns das, was Quantic Dream macht und ich glaube, mehr kommt da nicht. Und deswegen, also oft wird ja auch gesagt, der hatte 20 Millionen gekriegt. Unglaublich, dass der so viel Geld hat und dann macht er nur sowas Entities. Ja, aber GTA hat das 10-fache gekostet. Und da sitze ich daneben und denke, so what? Mit den Figuren kann ich null anfangen, obwohl das alle möglichen Superschauspieler eingesprochen haben. Und ich finde, es ist einfach so viel Hass auf diesen Cage. Das nimmt so überhand, dass man dann einfach gerne vergisst, was dieses Team eigentlich sonst so geleistet hat. Also völlig vom Drehbuch ab irgendwie so. Also der Rest wird dann einfach gerne so zur Seite geschoben.
Da hast du völlig recht. Das muss man total trennen. Das stimmt. Das ist bei vielen Filmen ja aber auch so. Jetzt rede ich schon wieder von Filmen einfach nur. Wo du denkst, ey, das ist so ein Quatsch. Aber ey, die Special-Effect-Leute haben es geil gemacht. Der Sounddesigner ist gut gemacht. Die Schauspieler sind super. Also ist hier auch so, dass das Motion Capturing ist absolut fantastisch. Das sieht alles toll aus, das finde ich auch ganz geil. Wie gesagt, das ist das, was ich da so dramatisch dran finde, dass es eigentlich nur noch diesen einen kleinen Dreh gebraucht hätte, dass es ein gutes Drehbuch wird, damit es interessant gewesen wäre. Und ich bin auch gar nicht der Ansicht, das muss ein Arthouse-Dingens sein oder so. Es gibt natürlich, irgendwie Walking Dead sind Zombies und es ist trotzdem ein geiles Drama. Und das kriegt man auch hin. David Cage kann nur einfach nicht in einem Genre bleiben. Das schafft er irgendwie nicht. So, und das ist das, was daran traurig oder nicht traurig, das ist das, was schade ist. Und ich glaube, was mich auch immer so ein bisschen ärgert, ist natürlich, dass die Diskussion immer so geführt wird, dass die eine Seite sofort immer ausruft, ein Meisterwerk, die Spielewelt wird auf immer verändert sein. Wo ich immer denke, Jungs, bisschen den Ball flach halten. Man kann auch mal so ein bisschen ohne Superlative darüber diskutieren. Das geht auch alles.
Das Gleiche betrifft ja auch den Hass, den Cage da abkriegt, weil das verstehe ich auch nicht, warum man den jetzt deswegen hassen muss. Ich finde, es muss einem zugestanden werden, dass man eben für sich selber sagen kann, für mich funktioniert das halt einfach nicht. Es ist nicht für mich das beste Spiel, was ich seit langem gespielt habe. Ich kann aber durchaus akzeptieren, wenn jemand anders da eben großen Spaß mit hat, aber es muss eben auch erlaubt sein zu sagen, nee, also für mich ist das nichts. Aber ich muss deswegen David Cage nicht hassen oder reiben oder was weiß ich was. Also da muss man auch einfach sagen, da muss man ja mal die Kirche im Dorf lassen. Er hat halt was.
Den Cage im Dorf lassen.
Ja.
Ich wollte noch mal abschließend was sagen zu dieser CIA-Sequenz, ne, in einem Kriegsgebiet. Ich fand irgendwie, das hat jetzt mit dem ganzen Rest nichts zu tun, aber dass diese Sequenz sich fast wie eine Parodie auf Kriegsspiele gespielt hat.
Du meinst, dass man eben nicht sich frei bewegen konnte,
gell? Ja, weil es ist ja bei ähnlichen Spielen auch so, dass du von Deckung zu Deckung springst und du kannst deine Figur zwar frei bewegen, aber irgendwie in einem Umfang von 2 Metern und dann haben sie einfach diese 2 Meter noch rausgenommen und ich dachte, irgendwie spielt sich das wie jeder andere Kriegsshooter aktuell auch.
Ja, und ganz ehrlich, dieses Auto-Aiming, wie bei GTA, Left Trigger und dann Right Trigger, war jetzt auch nicht so viel anders, als mit Jody L1 zu drücken, um jemanden zu erschießen. Also das fand ich, auf so einer Meta-Ebene fand ich das auch ganz witzig.
Es war bestimmt, ich weiß nicht, ob das Absicht war, aber ich dachte irgendwie, das ist ein ganz netter Kommentar auf die aktuellen Kriegsspiele. Weil also am Ende kommt natürlich dieser traurige Moment und das Statement ist echt gut, so ähnlich wie bei Spec Ops, aber der Weg dorthin, also das Spiel, was sie da, das ist ja auch eine lange Sequenz irgendwie, ne? Das ist ja verhältnismäßig lang im Vergleich zu anderen Spielsequenzen und ich dachte irgendwie, also es ist fast dasselbe. Also man hat bei anderen vergleichbaren Spielen, wo man rumsteigt, irgendwie vielleicht nochmal einen zweiten Weg oder man kann sich vielleicht noch nach links und rechts bewegen, so ein kleines bisschen, aber trotzdem musst du an diesem Punkt, weil dann ja hier und da was geskriptet wird und das war irgendwie ein erleuchtender Moment für mich.
Gut. Hat noch jemand was hinzuzufügen von euch beiden? Anderen?
Mein Mops schnauft mich gerade die ganze Zeit so an. Ich glaube, der will Aufmerksamkeit. Deshalb halte ich mich jetzt ein bisschen zurück.
Drücke X für Aufmerksamkeit.
Gut, also dann harren wir der Dinge, die da kommen. Die Teaser, die da in dem aus Quantic Dream Ecke schon existieren. Also es gibt ja diese wunderbare geile Demo mit dem Zauberer, der der während der Dreharbeiten immer Fehler macht. Die sollte man sich unbedingt anschauen. Die ist ja schon quasi auf der neuen Weiterentwicklung der Motion Capturing Geschichte. Das wird dann auf der PS4 in irgendeiner Form weitergehen. Wobei es ja immer hieß, das wird nicht dieses Spiel, das war nur zu Testzwecken. Aber die sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Die kann man im Spiel freischalten auch, habe ich gesehen. Ansonsten auch mal googeln. Die finde ich ganz cool, weil ich den Ansatz da auch toll finde, dass da mehr mit Humor gearbeitet wird. Und da kommt das Motion Capturing auch richtig gut zur Geltung. Also hoffen wir mal, Uke, dein Wort in Cages Ohr, dass er sich ein Drehbuchautor ins Boot holt, das nächste Mal, der das Handwerk ein bisschen besser drauf hat. Ich freue mich trotzdem auf mehr Polygone mit mehr Emotionen. Es kann nur gut werden. Besser werden, sagen wir es mal so. Ansonsten fand ich es auch sehr unterhaltsam, sowohl diesen Podcast als auch das Spiel. Ich danke dir, Uke.
Ich danke euch, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ihr seid die Besten.
Also sowieso, danke dir. Grüße an deine Kollegen. Der Christian hat mich auch schon, ich habe eine sehr lange Diskussion schon mit dem Herrn Neb geführt, über Beyond, der alte Rager.
Ja, er war sehr wütend.
Ja. Der war sehr wütend, ja. Den hätten wir natürlich auch noch eingeladen, wenn sich Daniel und Micha nicht so aufgedrängt hätten.
Wie bitte?
Euch danke fürs Mitmachen auch an der Stelle. Micha, wir haben dein Verschlafen noch ganz gut reingekriegt.
Sorry.
Und bis morgen.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Ciao.